Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Barbara Schmidt-Materna, Mikrofon, einen schönen guten Abend. Am Mittwoch treffen Bund und Länder erneut auf den Bildschirmen zusammen, um das weitere Vorgehen in der Pandemiebekämpfung abzustimmen. Einer der wichtigsten Bausteine ist der Schnelltest. Und dazu kommt heute folgender Vorschlag vom Präsidenten des IFO-Instituts, dem Volkswirtschaftler Clemens Fuest.
Nur dort, wo die Testinfrastruktur vorhanden ist, kann man öffnen. Das ist aus meiner Sicht ganz wichtig. Und wir können da nicht bundesweit einheitlich vorgehen, sondern wir müssen das regional differenziert machen. Da braucht eben auch die Wirtschaft eine klare Ansage der Politik. Ihr könnt öffnen, aber nur, wenn das Testkonzept steht.
Meint IFO-Chef Fuest. Das gesamte Interview können Sie nachlesen oder hören in unserer Mediathek auf deutschlandfunk.de. Reicht Geld allein, um dem von Hunger und Krieg gezeichneten Jemen zu helfen? Auch das gleich ein Thema. Wir berichten außerdem über das Bundestagswahlprogramm der SPD und blicken auf das Gerichtsurteil gegen Nicolas Sarkozy. Frankreichs Ex-Staatspräsident wurde zu einer Haftstrafe wegen Korruption verurteilt und muss künftig wohl eine Fußfessel tragen. Der Corona-Inzidenzwert allein soll es also nicht mehr sein. Vielmehr fordern Politik- und Wirtschaftsverbände jetzt, jeweils vor Ort zu entscheiden, welche Lockerungen wo möglich sind. Kurz gesagt, was in Flensburg nötig ist, um die Pandemie zu bekämpfen, muss in München deshalb nicht zwingend genauso gemacht werden. Mit dieser Einsicht kann der zuletzt viel geschmähte Föderalismus in Deutschland vielleicht ein bisschen rehabilitiert werden. Die Debatte fasst unsere Hauptstadtkorrespondentin Caroline Born zusammen.
Die 7-Tage-Inzidenz deutet nach oben. Bundesweit liegt sie bei rund 66, wobei es eine hohe Spannbreite gibt von Landkreisen mit Inzidenz über 250, während der Wert in anderen Landkreisen unter 25 liegt. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder bezeichnet die Lage bundesweit als instabil. Angesichts leicht steigender Zahlen und der Mutation warnt der CSU-Politiker vor einer dritten Welle. Bei der Bund-Länder-Runde am Mittwoch brauche es eine Balance zwischen Vorsicht und Öffnen.
Kein Öffnungsrausch, sondern ein kluges, abgestimmtes, ausbalanciertes Öffnen mit Leitplanken und Sicherheitspuffern. Denn das Schlimmste, was uns passieren kann, wäre, wenn wir in 2 oder 3 Wochen wieder in derselben Situation stehen und eine dritte Welle wäre völlig unkontrolliert.
Gemeinsam mit dem sächsischen Länderchef Michael Kretschmer fordert er ein besonderes Impfregime für Corona-Hotspots inklusive zusätzlicher Impfstofflieferungen. Bayern und Sachsen grenzen an Tschechien, das als Mutationsgebiet gilt. Damit die Zahlen dort zurückgehen, schlägt Kretschmer in Grenzregionen eine Impfung für alle über 18 Jahre vor. Die Bundesregierung lehnt dies jedoch ab. Mit Blick auf die Bund-Länder-Runde ist auch für Kretschmer klar, in Zeiten steigender Infektionen können keine großen Lockerungen erfolgen.
Es ist doch vollkommen klar, dass das das Falscheste ist. Deswegen kann es am Mittwoch nur um kleine Schritte gehen und um eine Teststrategie, die klar sagt, in welchen Bereichen wie viel Kapazität in der Zukunft vorhanden ist.
Angesichts der Schnelltestmöglichkeiten dringt Vizekanzler Olaf Scholz auf eine Öffnungsperspektive. Nach der Vorstellung des Finanzministers sollen Unternehmen die Tests für ihre Mitarbeiter organisieren und finanzieren. Auch Schulen und Kindertagesstätten sollen intensiver testen können. Testen sei ein Teil des Weges aus dem Lockdown, so der SPD-Kanzlerkandidat bei einer Online-Talkshow der Bild-Zeitung.
Es muss einen bestimmten Zugang geben dazu, dass man Tests auch als Bürger einfach irgendwo und am Testzentrum bekommen kann. Da haben wir ja auch vor, dass wir diesen Weg jedenfalls für das Testzentrum auch gebührenfrei gestalten.
Auch in einem Papier der Grünen spielen Tests eine tragende Rolle. Der Co-Vorsitzende Robert Habeck und der Gesundheitspolitiker Johannes Stamen schlagen vor, jedem Bürger 2 Schnelltests pro Woche zu ermöglichen. Wer ein negatives Testergebnis digital vorweisen kann, soll demnach bestimmte Tätigkeiten wieder aufnehmen können, ebenso beim Nachweis einer Impfung. Die beiden grünen Politiker bezeichnen dies als Weg jenseits von Lockdown und Öffnung. Eine kleine Lockerung gibt es bereits. Ab diesem Montag dürfen Friseursalons wieder öffnen. In einigen Bundesländern unter anderem auch Gartenmärkte, Blumenläden, Fußpflegesalons oder Fahrschulen. Schulen und Kitas sind bereits zum Teil wieder geöffnet. Nach Gesprächen mit Wirtschaftsverbänden und den Wirtschaftsministern der Länder schlägt Wirtschaftsminister Peter Altmaier weitere Öffnungsschritte vor. Bereits im März für Geschäfte und die Außengastronomie. Das Erreichen der 35er-Inzidenz wird darin nicht als erforderlich angesehen. Eine Teststrategie allerdings schon. Öffnungen kombiniert mit einer Teststrategie hält der Präsident des IFO-Instituts Clemens Fuest für verantwortungsvoll. Er setzt im Deutschlandfunk auf eine gute Dokumentation der Testergebnisse, beispielsweise mittels eines QR-Codes auf dem Handy.
Dass man das selbst macht, das ist nicht so einfach. Das ist zwar ein Teil der Strategie, aber wichtiger wäre es, dass man viel mehr Teststationen aufbaut. Also zum Beispiel beim Eingang eines Einkaufszentrums. Wer da rein will, wer da einkaufen will, der muss sich eben testen lassen.
Neben der Diskussion um mögliche Öffnungen wird ein Thema auf der Ministerpräsidentenkonferenz auch die Lockerung der Impfreihenfolge sein, damit mehr vom AstraZeneca-Impfstoff verabreicht werden kann. Mehrere Länderchefs hatten sich dafür ausgesprochen, auch Menschen damit zu impfen, die eigentlich noch nicht an der Reihe sind. Die Bundesregierung plant allerdings keine allgemeine Freigabe des Impfstoffs von AstraZeneca.
Caroline Born aus Berlin. Völlig losgelöst von der Bund-Länder-Konferenz am Mittwoch feilt manche Landesregierung an ihrer jeweils eigenen Corona-Politik. Bayern und Sachsen wollen jetzt bei Schnelltests und Grenzkontrollen enger zusammenarbeiten, aus gemeinsamer Sorge heraus um die hohen Infektionszahlen im Nachbarland Tschechien. Zugleich aber braut sich immer mehr Unmut zusammen, wie unser Landeskorrespondent Alexander Moritz bei einer Protestaktion in Dresden beobachtet. Hat.
Wir sind die Lösung, steht auf dem grünen Transparent an der Bühne an der Dresdner Frauenkirche. Es soll eine konstruktive Veranstaltung werden, organisiert vom Bündnis Leere Stühle, mit dem Hoteliers, Restaurants und Tourismusbetriebe auf ihre Situation aufmerksam machen wollen. Man nehme das Virus ernst, doch nach 4 Monaten ohne Einkünfte ist die Branche ausgelaugt. Dagmar Lautner-Schreiber leitet ein Modegeschäft direkt an der Frauenkirche.
Wir haben uns mit Stammkunden ein bisschen über Wasser gehalten, denen wir Pakete geschickt haben, die so lieb waren und das gemacht haben. Dann haben wir versucht, ein Online-Geschäft aufzubauen, aber das ist natürlich auch nicht einfach. Es gibt genügend große Online-Händler am Markt, das stellt man sich so einfach vor, aber dem ist nicht so.
Jens Kose hat im Oktober in Pirna ein Bowling-Center eröffnet. Nach 1 Monat musste er wegen Lockdown wieder schließen.
Wir wissen nicht mehr, was morgen ist, wir können nicht planen, wir können gar nichts. Unsere Mitarbeiter, wir wissen gar nicht, ob die überhaupt noch nach den ganzen Monaten sich vielleicht auch irgendwann einen anderen Job suchen. Ja, es ist einfach schwierig.
Mehrere 100 Gewerbetreibende sind gekommen. Einige tragen Transparente. Berufsverbot nein, Läden öffnen jetzt. Verkäuferinnen werfen demonstrativ unverkaufte Brautkleider vor die Bühne. Gastronomen lassen abgelaufenes Bier auf den Altmarkt plätschern. Auf der Bühne steht neben anderen Lokal- und Landespolitikern auch Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulich von der SPD. 1 Stunde lang verteidigt er die andauernden Schließungen der meisten Geschäfte und Gastronomiebetriebe. Deren Betreiber machen ihren Sorgen Luft.
Also wir sind doch nicht der Treiber des Virus, sondern wir haben feine Hygienekonzepte, digitale Nachverfolgung, alles vom Prinzip machbar. Für mich stellt sich die Frage, was machen wir falsch? Was macht der Lebensmittelhandel anders, der jetzt geöffnet hat?
Doch bei den meisten Infektionen ist schlicht nicht nachzuvollziehen, wo sie stattfinden, kontert Wirtschaftsminister Dulich. Weitere Öffnungen seien so einfach nicht möglich.
Sachsen war im November an der Spitze mit fast 600, dem Zehnfachen von dem. Das ist die Realität. Und deshalb ging es immer darum, wie schaffen wir es, dass die Menschen zu Hause bleiben und so wenig wie möglich Kontakt haben.
Derweil nimmt die Pandemie auch in Sachsen langsam wieder Fahrt auf. Im Vogtland liegt die 7-Tage-Inzidenz wieder über 200. Grundschulen und Kitas im Landkreis wurden erneut geschlossen. Besonders die britische Mutation breitet sich weiter aus. Angesichts dieser Entwicklung will sich Sachsen bei der Bund-Länder-Schalte am Mittwoch mit Öffnungsforderungen zurückhalten. Das unterstrich Ministerpräsident Michael Kretschmer am Vormittag bei einer Pressekonferenz.
In dieser Zeit der steigenden Infektionen kann doch jetzt keine große Lockerung erfolgen. Es ist doch vollkommen klar, dass das Falscheste ist. Deswegen kann es am Mittwoch nur um kleine Schritte gehen.
Kleine Schritte reichen den Gewerbetreibenden vor der Frauenkirche nicht mehr aus. Modehändler Ronny Rühle will eine sofortige Öffnung erstreiten.
Geht den Weg der Klage. Die Judikative steht uns im Prinzip frei. Vor noch einem Jahr ist Ende der Fahnenstange erreicht. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Aus Dresden berichtete unser Landeskorrespondent Alexander Moritz. Und wir schauen ins Ausland. Die Zahl hungernder Mädchen und Jungs im Jemen geht in die Hunderttausende. Seit Jahren tobt in dem Land ein Bürgerkrieg, dazu die verheerende Hungersnot. In dem Land auf der arabischen Halbinsel geht die Regierung mit Hilfe von Saudi-Arabien und anderen Verbündeten gegen Houthi-Rebellen vor. Die Houthi-Milizen wiederum erhalten Unterstützung aus dem Iran. Dieser Stellvertreterkrieg berührt also viele Interessen. Über die heutige UN-Geberkonferenz, die die Not im Lande lindern soll, berichtet Klaus Remme.
An eindringlichen Mahnungen und Warnungen fehlte es nicht. UN-Generalsekretär Antonio Guterres zitierte zu Beginn der Geberkonferenz dramatische Zahlen. Über 20 von insgesamt 30 Millionen Menschen sind als Folge des Kriegs im Jemen auf humanitäre Hilfe angewiesen. Es ist ein Wettlauf mit der Zeit, um Millionen vor dem Hungertod zu retten, so Guterres.
For most people, life in Yemen is now unbearable. Childhood in Yemen is a special kind of hell. Yemeni children are starving.
Für die allermeisten im Jemen sei die Lage unerträglich. Für Kinder sei das Land eine Hölle. Die Kinder verhungern, sagte der UN-Generalsekretär. Nie war die Situation so ernst, deshalb ist auch der Finanzbedarf für das laufende Jahr noch einmal gestiegen. Von 3,4 auf über 3,8 Milliarden Dollar. Das Problem, schon im vergangenen Jahr wurde dieser Bedarf nur zur Hälfte gedeckt. Die Konferenz wurde von den Vereinten Nationen zusammen mit Schweden und der Schweiz ausgerichtet. Die schwedische Außenministerin Anna Linde verwies auf das Leid der Frauen. Sie essen zuletzt und am wenigsten. Wenn es nicht genug gibt, hungern die Frauen zuerst.
Women eat least and last. When there is not enough food to go around, women are the first to go hungry.
David Beasley, der Chef des Welternährungsprogramms, meldete sich in der Videokonferenz aus Sanaa, der Hauptstadt des Jemen. Wenn wir uns nicht beeilen, wird diese Hungersnot eine ganze Generation schlucken, mahnte Beasley.
If we don't ramp up the aid operation quickly, it will swallow a whole generation. And peace is of little use if you're dead.
Frieden hilft nicht weiter, wenn man tot ist. Geben Sie großzügig, bat Beasley. Für Deutschland kündigte Bundesaußenminister Heiko Maas eine Aufstockung der Zahlungen an. Man werde in diesem Jahr 200 Millionen Euro für den humanitären Hilfsplan zur Verfügung stellen. 146 Millionen davon seien bereits zur Verfügung gestellt worden. Genug ist genug, sagte Maas mit Blick auf die heftigen Kämpfe.
What is even more devastating? The human suffering caused by the conflict is entirely man-made.
Was die größte humanitäre Katastrophe weltweit noch schlimmer mache, sei, dass sie ausschließlich von Menschen gemacht sei, klagte Heiko Maas und forderte einen landesweiten Waffenstillstand, vertrauensbildende Maßnahmen und eine politische Lösung. Doch die ist nicht in Sicht. Lange hatte die von Saudi-Arabien angeführte Koalition, die 2015 im Jemen intervenierte, militärisch die Oberhand, doch das hat sich geändert. Momentan kämpfen die gegnerischen Houthi-Milizen, unterstützt durch den Iran, und verweigern sich einer Verhandlungslösung. Hoffnung richtet sich jetzt auf den neuen amerikanischen Präsidenten. Joe Biden hat Riad die politische und militärische Unterstützung für diesen Krieg entzogen. US-Außenminister Blinken kündigte heute eine Erhöhung der humanitären Hilfe um gut 190 Millionen Dollar an.
The Saudis and the Republic of Yemen government are committed and eager to find a solution to the conflict.
Die Saudis und die jemenitische Regierung wollen eine Lösung. Wir fordern die Houthis auf, die Offensive rund um Marib einzustellen und zusammen konstruktiv für den Frieden zu arbeiten. Washington, Riad, Teheran, dort liegen die entscheidenden Hebel, die diesen Krieg beenden können. Ein klarer Hinweis darauf, dass es sich im Jemen um einen klassischen Stellvertreterkrieg handelt.
Und zurück nach Deutschland. Was haben Sie sich nicht lange gewunden, in der SPD sich klar zu einem Tempolimit zu bekennen, zu einer Abkehr von Hartz IV oder auch von der schwarzen Null? Jetzt steht all das drin im SPD-Programm für die Bundestagswahl. Ein Wink an Grüne und Linkspartei? Frank Capellan hat bei allen drei Parteien nachgehört.
Weißes Hemd, dunkles Sakko, keine Krawatte. Olaf Scholz steht in der SPD-Zentrale vor rotem SPD-Logo auf hellem Grund und erklärt sein Wahlprogramm, alles virtuell, wie meistens in diesen Tagen.
Die SPD ist als Erste auf dem Platz. Wir haben schon einen Kanzlerkandidaten und wir haben jetzt auch einen Programmentwurf, der ganz früh auch auf dem Parteitag beschlossen werden kann.
Die Leitung ist schlecht, die Botschaft klar. Da will einer Kanzler werden und als solcher das umsetzen, was ihm als Finanzminister in der Großen Koalition versagt blieb. Beispiel Steuern. Wer mehr als 250.000 Euro verdient, muss 3% mehr Steuern zahlen. Zudem will die SPD die Vermögensteuer wieder einführen. Die Ausgestaltung des Spitzensteuersatzes bleibt noch offen. Moderat soll es sein, versichert Parteichef Norbert Walter-Borjans.
Im Vordergrund steht Entlastung der kleinen, mittleren und durchaus auch oberhalb des Durchschnitts verdienenden Menschen.
Weiterer zentraler Punkt im Wahlprogramm der SPD, der Klimaschutz. 15 Millionen Elektroautos sollen bis 2030 auf der Straße sein, Tempo 130, schon 2009 per Parteitagsbeschluss gefordert, 2019 aber im Bundestag noch abgelehnt, findet sich wieder in der SPD-Agenda. Vor allem aber wollen die Sozialdemokraten die erneuerbaren Energien schneller ausbauen. Klimaneutralität bis 2050 wird versprochen. Läuft er jetzt den Grünen hinterher? Scholz schüttelt den Kopf.
Keineswegs. Es ist jetzt etwa 60 Jahre her, dass Willy Brandt vom blauen Himmel über der Ruhr gesprochen hat. Wir haben klare technologische Fortschrittsvorstellungen von der Zukunft unseres Landes. Das unterscheidet uns von allen politischen Wettbewerbern.
Die Grünen müsste Scholz überholen, um sich von ihnen und der Linkspartei zum Merkel-Nachfolger wählen zu lassen, macht derzeit je nach Umfrage 3-5%, die ihm fehlen. Grünen-Chef Robert Habeck gibt Kontra.
In den klimapolitischen Fragen ist das erstaunlich verzagt und ambitionslos.
In der Sozialpolitik wiederum liegt die SPD mit diesem Wahlprogramm nicht nur nah bei den Grünen, sondern noch viel näher bei der Linkspartei.
Da gibt es mehr Gemeinsamkeiten als vorher. Wir sehen, dass sich die SPD bewegt.
Meint die frisch gewählte neue Vorsitzende Susanne Hennig-Welzow. Weil sie Auslandseinsätze der Bundeswehr ablehnt, war sie am Wochenende gescholten worden. Heute streicht auch Co-Chefin Janine Wissler das Gemeinsame heraus.
Natürlich freue ich mich, wenn die SPD als eine der Parteien, die Hartz-Gesetze eingeführt hat, zu der Einsicht kommt, dass das für enorme soziale Verwerfungen gesorgt hat und dass es vielen Menschen Würde genommen hat.
Das wollen die Sozialdemokraten korrigieren. Hartz IV soll durch ein Bürgergeld ersetzt werden. Vermögen und Wohnung bleiben bei der Berechnung 2 Jahre lang unangetastet. Außerdem im SPD-Programm 12 Euro Mindestlohn, eine Kindergrundsicherung von 250 bis 528 Euro monatlich. Es geht um Respekt, bekräftigt die SPD-Vorsitzende Saskia Esken.
Respekt für die Arbeit, egal wo sie herkommen, egal was sie arbeiten, egal ob sie studiert haben oder nicht.
Anders als Esken liebäugelt Kanzlerkandidat Scholz nicht mit einem Linksbündnis, sondern mit einer Ampel. FDP-Chef Christian Lindner aber gibt sich nach Überfliegen des SPD-Programms eher reserviert.
All das, was die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, was der Mittelstand an Signalen benötigt, ist offensichtlich der Redaktion zum Opfer gefallen.
Die Abkehr von der schwarzen Null ist für Finanzminister Olaf Scholz hingegen beschlossene Sache. Bedeutet gerade das nun eine definitive Absage an eine GroKo-Wiederauflage? Der Kandidat antwortet trotzig.
Es geht nicht darum, wer der nächste Koalitionspartner der Union wird, sondern es geht um die Möglichkeit, einen Sozialdemokraten zum Kanzler zu wählen.
Aus Berlin, Frank Capellan. Von 2007 bis zum Jahr 2012 hieß Frankreichs Staatspräsident Nicolas Sarkozy. Heute wurde der inzwischen 66-Jährige in einem Korruptionsprozess zu einer Gefängnisstrafe verurteilt und das nur zum Teil auf Bewährung. Die Hintergründe der sogenannten Abhöraffäre und die teils harschen Reaktionen auf das Urteil schildert aus Paris Stefanie Markert.
Ohne ein Wort hat der sonst nie um gestenreiche Ausführungen verlegene Ex-Präsident den modernen Gerichtssaal verlassen. Kein Wunder, das Urteil gegen den 66-Jährigen fällt hart aus. Schuldig. Er habe einen Pakt der Korruption mit seinem Anwalt und einem Richter geschlossen sowie illegal Einfluss genommen. Nicolas Sarkozy, der alle Vorwürfe stets bestritten hat, wurde genau wie die anderen beiden Angeklagten zu 3 Jahren Gefängnis, davon nur 2 auf Bewährung verurteilt. Er soll eine elektronische Fußfessel tragen und unter Hausarrest gestellt werden. Sarkozys Anwältin Jacqueline Lafont wirkte konsterniert.
Nous allons former un appel contre cette décision.
Wir gehen in die Berufung. Der ehemalige Präsident widerspricht der Verurteilung. Sie ruft unser Unverständnis und unsere Empörung hervor, denn sie steht in totalem Missverhältnis zu den Anhörungen. Ein Urteil beruht auf Beweisen. Hier wurden keine gefunden. Nicolas Sarkozy ist ruhig, aber entschlossen, weiterhin seine Unschuld zu beweisen. Er hat der Justiz Respekt erwiesen und war immer anwesend, auch zum Urteilsspruch.
Il était présent chaque jour.
Die Vorfälle, so begründet dagegen die Staatsanwaltschaft, hätten im Kern die Unabhängigkeit der Justiz gefährdet, die der Staatspräsident aber zu garantieren habe. Damit sei Sarkozys Schuld besonders schwer. Zum ersten Mal in der modernen Geschichte Frankreichs werde damit ein früherer Präsident wegen Korruption zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Ex-Präsident Jacques Chirac wurde 2011 des Missbrauchs öffentlicher Gelder in seiner Zeit als Pariser Bürgermeister zwar schuldig gesprochen, aber nur zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Die Strafrechtsanwältin Delphine Meillet sieht ein Problem. Für meine Praxis als Anwältin ist das Urteil übertragen gesagt wie ein in eine Pfütze geworfener Pflasterstein. Das ist extrem schlimm, denn dieses Urteil erkennt das Abhören von Telefongesprächen zwischen einem Anwalt und seinem Mandanten an, wenn er noch nicht einmal angeklagt ist. Wissen Sie, was das bedeutet? Für uns Anwälte wird es extrem schwierig, mit unseren Mandanten zu telefonieren. Die Telefonmitschnitte würden Sarkozys Rechte nicht unverhältnismäßig beeinträchtigen, urteilte dagegen das Gericht. Und Evelyne Sirmarin, Ex-Chefin der Richtergewerkschaft, verteidigt ihre Kollegen. Den drei unabhängigen Richtern, die das Urteil gefällt haben, kann man keine politische Rache vorwerfen oder den Wunsch, Monsieur Sarkozy zu schaden. Schließlich wurde das Abhören der Telefone für die Libyen-Affäre angeordnet. Es laufen weitere Verfahren, die Monsieur Sarkozy betreffen. Das nächste Urteil gegen ihn soll bereits Mitte März fallen. Und in der zitierten Libyen-Affäre geht es um den Verdacht, Sarkozy habe seine erfolgreiche Präsidentschaftskampagne 2007 mit Geldern des Diktators Gaddafi finanziert. Gilbert Collard, selbst Anwalt und Europaabgeordneter des rechtsextremen Rassemblement National, sieht dagegen sehr wohl eine politische Dimension des Prozesses. Ich bin überhaupt kein Anhänger von Nicolas Sarkozy. Wann immer ich kann, sage ich alles Schlechte, was ich über ihn denke. Aber ehrlich, über diese Verurteilung kann man diskutieren. Ein Rückhalt für die konservativen Républicains zerbricht, denn der Schaden ist schon da, selbst wenn Sarkozy in der Berufung freigesprochen werden sollte. Er ist jetzt wegen Korruption rot markiert. Politisch gesehen ist das schlicht und einfach die Eliminierung eines möglichen Präsidentschaftskandidaten für Mitte rechts. Die Wahl steht nächstes Jahr an.
Stefanie Markert berichtete aus Paris, und zum Urteil gegen Nicolas Sarkozy senden wir um 19.05 Uhr einen Kommentar. Mindestens 18 Menschen sind am Wochenende in Myanmar zu Tode gekommen. Mehr als 30 Menschen wurden verletzt, melden die Vereinten Nationen. Das Land kommt gut 4 Wochen nach dem Militärputsch nicht zur Ruhe. Im Gegenteil. Ihr habt euch die falsche Generation ausgesucht, schleudern vor allem junge Leute, die über das Internet gut vernetzt sind, den Putschisten entgegen. Am Mittag hat die Bundesregierung das Vorgehen gegen friedliche Demonstrantinnen und Demonstranten nun auf das Schärfste verurteilt. Nötig sei es im Rahmen eines Dialogs, die Rückkehr zur Demokratie zuzulassen, forderte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Über die Lage vor Ort in Myanmar berichtet Holger Senzel.
Aung San Suu Kyi sei bei guter Gesundheit gewesen, als sie heute zu einer Videogerichtsanhörung erschien, erklärte ihr Anwalt. Bei Gericht vertreten durfte der Verteidiger seine Mandantin jedoch nicht. Die 75-Jährige war nicht mehr der Öffentlichkeit gesehen worden, seit die Armee sie vor genau 4 Wochen als de facto Regierungschefin abgesetzt und unter Hausarrest gestellt hatte. Illegaler Import von Funkgeräten und Verstoß gegen Corona-Auflagen, das waren bislang die Anklagepunkte. Heute kam ein weiterer hinzu. Sie soll Informationen veröffentlicht haben, die Angst oder Panik auslösen könnten und damit gegen ein Gesetz aus der britischen Kolonialzeit verstoßen haben. Offenbar geht es der Militärjunta darum, Aung San Suu Kyi politisch kalt zu stellen. Der beliebten Politikerin drohen mehrere Jahre Haft. In Yangon, Mandalay und Naypyidaw marschieren Demonstranten mit dem Bild Aung San Suu Kyis durch die Straßen und fordern die Freilassung der Demokratie-Ikone und Friedensnobelpreisträgerin. Tränengasschwaden ziehen durch die Städte. Anwohner gießen Wasser aus ihren Fenstern, um die Wirkung des Reizstoffes zu mildern. berichtet die Mitarbeiterin des ARD-Radios aus der größten Stadt Myanmars.
Die Leute demonstrieren auch heute in Massen, viele direkt vor ihren Haustüren. Ich sehe viele Lastwagen mit Soldaten darin. Die Demonstranten haben eine neue Taktik entwickelt, um die Soldaten zu stoppen. Sie legen riesengroße Fotos des Armeechefs Min Aung Hlaing auf die Straße. Und die Soldaten zögern tatsächlich, auf die Bilder zu treten.
Das blutigste Wochenende seit dem Putsch hat die Bewegung des zivilen Ungehorsams also offensichtlich nicht eingeschüchtert. Mindestens 18 Demonstranten waren von Polizei und Militär erschossen worden. In sozialen Netzwerken sind heute verstörende Bilder zu sehen. Tote auf den Straßen, viele mit Kopfschüssen. Daneben selbstgebaute Schilde, mit denen Demonstranten sich schützen wollten, das Stahlblech von Geschossen durchschlagen. Polizisten tilgen mit Sand die Blutspuren auf dem Asphalt. Die Militärjunta scheint entschlossen zu sein, die Proteste mit allen Mitteln zu beenden. Hunderte Demonstranten wurden festgenommen. Doch die zunehmende Härte der Sicherheitskräfte steigert auch Wut und Entschlossenheit der Demonstranten. Für morgen hat die Bewegung des zivilen Ungehorsams zu einem landesweiten Generalstreik aufgerufen. Fabrikarbeiter, medizinisches Personal, Fluglotsen, Regierungsangestellte, sogar technische Abteilungen der Armee hatten beim letzten Ausstand die Arbeit niedergelegt. Der Massenprotest legt mehr und mehr auch die Wirtschaft des durch die Corona-Pandemie ohnehin angeschlagenen Landes lahm. Wir sind wie Wasser, war heute auf einem Transparent der Demonstranten zu lesen. Ihr könnt uns nicht stoppen.
Holger Senzel berichtete. Bei der heutigen Sitzung der Internationalen Atomenergiebehörde, kurz IAEA, droht ein neuer Rückschlag für die Bemühungen um eine Wiederbelebung des internationalen Atomabkommens mit dem Iran. Nach Angaben von Diplomaten wollen die europäischen Unterzeichnerstaaten des Abkommens eine Verurteilung der iranischen Entscheidung erreichen, nur noch eingeschränkte Inspektionen zuzulassen. Aus Wien, Andrea Bär.
Die Iran-Inspektionen der Internationalen Atomenergiebehörde dürften bei Gesprächen keinesfalls zu einer Verhandlungsmasse werden. Das sagte der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde, Rafael Grossi, während des Gouverneursrats der IAEA in Wien auf einer Pressekonferenz. Er sei besorgt darüber, so Grossi, und das habe er dem Gouverneursrat auch mitgeteilt. Ohne die Arbeit der Nuklearinspekteure vor Ort sei eine Einigung nicht möglich, mit der die Beteiligten das Atomabkommen retten könnten, so Grossi. Nach jahrelangen Verhandlungen hatten USA, EU und der Iran 2015 das Atomabkommen geschlossen. 2018 stieg der abgewählte US-Präsident Trump aus dem Abkommen aus und der Iran zieht sich seitdem schrittweise aus dem Vertrag zurück. Nach iranischen Angaben wird mehr Uran angereichert als laut Abkommen erlaubt. Und Ende Februar schränkte der Iran die Arbeit der IAEA-Inspektoren ein. Die iranische Forschung oder der Abbau von Uranerz seien eingeschränkt, laut IAEA-Chef Grossi ein riesiger Verlust. Der neue US-Präsident Biden hat signalisiert, zum Abkommen zurückzuwollen. Der Iran müsse sich aber wieder daran halten. Irans Präsident Rouhani möchte das Abkommen ebenfalls wieder, jedoch nichts ändern und keine weiteren Vertragspartner akzeptieren. Das Atomabkommen soll die iranischen Atomanlagen überwachen und sicherstellen, dass der Iran keine Atombombe entwickelt. Laut Teheran nutzt der Iran die Atomkraft jedoch nur für zivile Zwecke.
Und zum Abschluss der Sendung noch einmal ins Inland. Gähnende Leere herrscht heute am Potsdamer Platz in Berlin, wo doch sonst bei Berlinale Beginn der sprichwörtliche Bär tobt. Aber natürlich müssen auch die Filmfestspiele Corona-bedingt ins Netz ausweichen. Und somit schauen Filmemacherinnen und Filmkritiker jeweils zu Hause das diesjährige Berlinale-Programm anstatt im Kinosessel. Aus dem Deutschlandfunk-Heimkino meldet sich Maya Elmenreich.
Die Filmwelt reist in diesem Frühjahr nicht nach Berlin, sondern die Berlinale stattet seit heute Morgen um 7 Hausbesuche ab. 166 Produktionen, vom Kurzfilm bis zum abendfüllenden Spielfilm, kommen per Glasfaserkabel auf den heimischen Bildschirm der Fachleute. Aber die Kinofans, die die Berlinale sonst zum größten Publikumsfestival der Welt machen, sie gucken vorerst in die Röhre. Beim sogenannten Industry-Event dreht sich in dieser Woche alles um das Filmgeschäft. Auf dem digitalen Filmmarkt wird verhandelt und verkauft, was hoffentlich eines Tages wieder im echten Kino zu sehen sein wird. Und die Filmkritik, ihr kommt, Hand aufs Herz, die Aufgabe zu, dem Handel auf die Sprünge zu helfen. Denn wenigstens ein bisschen Echo braucht das Business in diesen schweren Zeiten. Und deshalb klicken sich seit heute rund 1500 FilmjournalistInnen durch das Berlinale-Programm. Sie suchen den besten Platz im Home-Cinema, wo sie sich ungestört und möglichst Berlinale-getreu ein eigenes Bild machen können vom Schaffen der gebeutelten Branche. Das Angebot ist zwar gemessen am Vorjahr um die Hälfte reduziert, doch innerhalb von 5 Tagen allein rein zeitlich nicht zu schaffen. Der große Wettbewerb umfasst dieses Mal 15 Filme mit einer deutlichen Präsenz deutscher Produktionen. Doch 2 dieser 4 Filme sind nicht auf dem festivaleigenen Portal zu sehen. Zu groß war die Angst der Verantwortlichen vor Piraterie. Die Digital-Berlinale stößt also an deutliche Grenzen. Wenigstens ist sie finanziell abgesichert, denn die Kulturstaatsministerin hält ihre schützende Hand über das Festival. Dass diese 71. Ausgabe der Internationalen Filmfestspiele Berlin nicht optimal sei, das hat das Leitungsduo schon vorab zugegeben. Man hofft, im Juni wieder einiges wettmachen zu können, beim Sommerspezial, wenn in Freiluftkinos und in Kinosälen das echte Publikum die Berlinale-Filme feiern wird. Dann sollen auch die Bärengewinner zugegen sein. Denn schon in dieser Woche trifft die Jury ihre Entscheidung. Isoliert in einem Berliner Quarantänehotel schaut sie sich die Wettbewerbsfilme an. 2 Mitglieder allerdings ebenfalls nur von zu Hause aus. So unspektakulär die Berlinale-Woche begonnen hat, wird sie auch enden. Mit der Bekanntgabe der PreisträgerInnen per Pressemitteilung. Auch das nicht mehr als eine Notlösung.
Das waren die Informationen am Abend. Am Mikrofon war Barbara Schmidt-Matern.